Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Präsentiert von der Bank Coop. Ihrer Partnerin für Finanzgeschäfte. bankcoop.ch.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Ja, wir sind heute in Basel im Theater Taburettli und bei mir auf der Bühne ist die Beatrice von Siebenthal. Sie ist Trainerin vom Frauenfußball-Nationalteam und leitet das Ausbildungszentrum für die Juniorinnen in Huttwil. Sie ist 46, aufgewachsen im Basel-Land, ist geheiratet und lebt jetzt in Bern. Für Eddie Eimann gilt gerade umgekehrt. Er ist im Bernischen geboren und lebt in Basel. Er ist von Beruf Tramchauffeur, hat aber auch noch ein Leben als Zen-Mönch. Er ist 51 und tut seit über 30 Jahren regelmässig meditieren. Schön, dass ihr beide da seid. Beatrice von Siebenthal, ihr seid also Trainerin von der Frauen-Nazi in der Schweiz, also quasi das Pendant zum Ottmar Hitzfeld als Nazi-Trainer der Männer. Warum seid ihr nicht so berühmt wie der Ottmar Hitzfeld?
Ja, ich glaube, das liegt nicht unbedingt an mir, sondern es liegt einfach an, oder auch nicht unbedingt am Ottmar Hitzfeld wahrscheinlich. Es liegt halt einfach daran, dass man mehr über Männerfußball erzählt, berichtet, schreibt, sendet.
Und warum ist das so?
Ja, Fußball ist ursprünglich, einmal bei uns hier in Europa, ist das einfach ein Männersport. Und die Frauen sind erst viel später dazugekommen und haben erst viel später dürfen auch Fußball spielen. Und die Tradition ist halt immer noch da und sehr stark. Und Fußball hat so eine grosse Bedeutung im Alltag.
Ihr habt die höchste Trainerlizenz, die man haben kann. Ihr könnt die Spitzenmannschaften wie Manchester United oder der FC Barcelona trainieren. Würde euch das reizen?
Nein.
Warum nicht?
Nein, ich bin gerne dort, wo ich bin. Und so gerne Frauen weiterfördern. Und ich finde, es hat wirklich genug Trainer, die sich um die Plätze bestritten in diesen Vereinen, in diesen grossen Klubben.
Also, heute hat man nicht gerade in der Zeitung können lesen, was der Ottmar Hitzfeld verdient. Nämlich über das Jahr 1 Million plus Prämien. Das wäre doch noch glatt. Habt ihr auch so viel?
Nein. Also, das ist natürlich dort auch der Unterschied. Wie bei der Popularität ist auch dort der Unterschied. Aber ich lebe gut. Und, also, mir reicht es. Und ich muss nicht so viel verdienen wie er. Also, rein am Lohn tut sich nicht auszeichnen, ob jetzt die Arbeit oder der Job gut ist oder nicht.
Die Einmann, ihr habt etwas sehr Spezielles an. Ihr habt, also, das ist normal, so Hose, Jeans, Hemd. Und vorher hat er eine Art so wie ein Schürzli, würde ich jetzt mal sagen. Was ist das? Könnt ihr es mal beschreiben?
Also, zuerst wollte ich sagen, ich würde gerne Menü coachen.
Schon? Manchester United.
Yes, of course.
Oh yes. Nicht zuletzt für eure Affinität zum Englischen.
Exactly.
Exactly. Zurück zu eurem Schürzli oder so ein. Oder ist es ein Täschli?
Ja, es heisst Raksu im Zen-Buddhismus. Und normalerweise hat man das Grosse an. Das wollte ich euch heute nicht antun.
Also der Kimono, oder?
Ja, es ist mehr. Darunter ist ein Kimono, dann kommt der Schweiss. Das ist das Japanische, dann kommt der chinesische Kolomo, das ist das Schwarze. Das geht alles ganz bis zum Boden. Und dann kommt das Kesa, das ist das Symbol für einen Mönch oder für die Nonne. Und die Geschichte von dem ist eigentlich, dass Buddha nach der Erleuchtung ist er am Ganges entlang gelaufen und hat so all die Stofffetzen zusammengesucht. So von Menstücher oder Leichentücher. Hat dann die gewaschen und zusammengenäht. Und symbolisch heisst es dann einfach, dass das Niederste das Höchste werden kann. Und das Kleine hier, das ist eigentlich symbolischer für das Grosse. Das hat man dann am Lahn, wenn man eben so repräsentiert oder auch wenn man Sammel macht, Arbeit, weil das Grosse sollte ja auch nicht dreckig werden.
Hättet ihr das als Tramli-Fahrer auch an?
Denkt man schon, ja. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, heute ist ganz heiß, sie fliegen wieder tief. Oder, es ist, manchmal spürt man es richtig, 3 Tage vor Vollmond zum Beispiel, das ist eine extreme Konstellation.
Was sagen denn eure Kollegen, wenn ihr da im Führerstand sitzt und so ein Schürzchen anhält?
Die meisten grüßen mich so.
Wenn jetzt machen die Bewegung so die Hände aneinander.
Genau. Und es ist so, als ich angefangen habe mit dem Tram, mit meiner Glatze, und ja, ich sehe ja, wie ich baue, bin ich ein bisschen so ein bulliger Mann, hat man das Gefühl gehabt, ein Rechter. Und dann habe ich in unserem BVB-Magazin habe ich einen Bericht geschrieben, wieso ich eine Glatze habe und was meine Einstellung ist. Und dann ist es natürlich für alle dann klar gewesen, aha, der ist Zen-Mönch und wegen dem und wegen so.
Und warum hat er eine Glatze?
Das ist auch symbolisch. Das tut man, wenn man ordiniert wird, schneidet man die Haare ab. Als Symbol, dass man eigentlich den spirituellen Weg will gehen. Also der Welt entsagen, sozusagen.
Also ihr hättet ja noch Haare. Jetzt jeden Tag da rasieren.
Gut, das hat einen Vorteil. Ich wäre jetzt wahnsinnig grau schon, oder? Das sieht man nicht.
Beatrice von Siebenthal.
Ich bin grau.
Tut ihr manchmal schon im Fußballdress auftreten?
Nein,
ich im Zen-Dress.
Nein, ich habe einfach viel den Trainer an. Logisch. Also, das ist das Praktischste. Und als, wenn ich auf dem Platz stand, im Training oder auch das Spiel, dann habe ich den Trainer an.
Trainer ist cool, Mann.
Ja, also. Trainer ist einfach bequem, praktisch. Ja, vielleicht auch noch cool, ja. Das ist alles schon so.
Beatrice von Siebenthal, jetzt habt ihr da einen Zen-Mönch vorne. Was stellt ihr euch vor, was ein Zen-Mönch macht oder wie er lebt?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich habe mich natürlich auch gefragt, oder, wo ich gewusst habe, wer als Gespräch kommt. Und dann dachte ich, ja, also erstens mal Wagenführer und Zen-Mönch. Im ersten Moment habe ich gedacht, das passt ja gar nicht zusammen. So eine hektische Welt, in den Tramli, in dem Verkehr, in der Stadt, immer aufpassen, immer schauen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber vielleicht passt es ja eben gerade sehr gut, weil ich stelle mir jemanden vor, der eben sehr ruhig ist, zur Ruhe findet, oder den Weg zur Ruhe eben findet, sehr besonnen ist.
Frage dir mal meine Frau.
So stelle ich mir das vor. Ja, sie nickt. Ich sehe sie im Publikum und sie nickt. Das ist aber schon so.
Es ist schon so. Also, die falsche Vorstellung, die viele Leute haben, wenn es heisst Mönch, das habe ich auch hier im Betrieb erlebt. Was ist eigentlich das, der Weg, wenn man Gott sucht, Spiritualität? Oder es ist eigentlich für jeden genau gleich. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt Mönch bist oder nicht. Es geht darum, seine Mitte zu finden, vor allem. Geist und Körper in Einheit bringen. Das ist übrigens auch interessant für Training. Genau. Mhm. Wenn das zusammenkriegst, sind die Leistungen um immenses besser. Und was der Beruf angeht, Wagenführer, das ist wirklich Stress pur. Und das nimmt noch zu, hat jetzt in den letzten 5 Jahren extrem zugenommen. Auch mit Beleidigungen und all das Zeugs. Und wenn ich das nicht hätte, mein Weg ist jetzt einfach die Meditation. Aber andere Leute finden es, wenn sie in Bergen gehen spazieren. Oder es ist einfach, es kann es niemand für einen selber machen. Man muss es selber machen. Also den Weg finden innerlich, wo geht es an? Wo finde ich meine Stille? Wo finde ich mein Zentrum?
Aber ihr seid Zen-Mönch, aber ihr lebt offensichtlich nicht im Kloster, sondern mit eurer Frau zusammen. Ihr seid also nicht zölibatär. Was macht ihr denn im Alltag als Zen-Mönch? Meditieren?
Das ist das Hauptding, ja. Die tägliche Meditation. Das ist so wie der Grundstein. Das muss einfach jeden Tag sein. Das holt einem auch wieder oben ab, das heilt auch Wunden, die man geistig, seelisch nicht verarbeiten kann, kann man so verschaffen. Und wieso nicht im Kloster? Das habe ich von Anfang an gesagt. Buddha hat ja gesagt, es gibt den Lotus, der im Feuer brennt wird. Also das ist der grösste, der höchste. Und das bedeutet eigentlich, dass man im täglichen Leben das lebt. Also die Leute, die mit mir in Kontakt kommen, die haben auch etwas davon, wenn ich in meiner Mitte finde, wenn ich mir Ruhe finde, wenn ich eine Ausstrahlung habe, eine gute, wenn ich positiv bin. Alle haben dann auch etwas davon. Wenn ich im Kloster bin, haben meine Mitmönche etwas davon. Also es ist viel schwieriger, das mitzumachen, wie in einem normalen Leben, eben mit Frau, vor allem mit Frau.
Also schon eine Herausforderung, so wie ihr reinschaut.
Ich habe Glück gehabt, ich habe einen Goldschatz verwünscht. Was wollte ich sagen? Eben,
das bringt mich gerade ein bisschen aus dem Konzept.
Ja, das macht sie immer. Es ist viel schwieriger, das umzusetzen im täglichen Leben. Und das geheuchelte Heilig sein und so, das, ich weiß nicht, wem das etwas bringen soll. Weil schlussendlich muss man vor sich selber Rechenschaft ablegen. Habe ich meine Mitte? Habe ich die Einheit? Finde ich Gott? Weiß ich, was Gott ist? Das kann nicht jemand anders für mich aufoktroyieren oder mir sagen, was das soll sein. Ich muss es selber finden.
Wie tut ihr dir meditieren? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also Zen-Meditation. Wolltest du auch wieder mal zum Wort kommen?
Ja, nein, ich höre ganz gespannt zu. Und bin
also ich mache es kurz. Es geht vor allem um, man lernt die richtige Haltung, also vor allem gerade Wirbelsäule.
Also die sitzen?
Genau.
Auf einem Küssen oder auf einem Stühle?
Boden. Nein, am Boden. Die können, die machen die Lotushaltung.
Also die Beine so verschränken. Schneidersitz?
Nein, es ist mehr als Schneidersitz. Also der eine Fuß ist auf dem Oberschenkel und der andere ist auf dem. Das ist, man sagt dem Lotussitz. Aber wenn man das nicht kann, das ist nicht zwingend. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule gerade ist. Dass, wenn man so sitzt mit dem Knie, das beweist, was man für einen grossen Egoist ist. Also einfach eine gute gerade Haltung, locker sein, vor allem die Schultern. Wir müssen entspannt sein. Das
ich
ist ganz
automatisch wichtig. Die Schultern probieren.
Und dann die Atmung. Eine lange, tiefe, ruhige Atmung. Und dann, was wichtig ist, ist das Hara, der Unterbauch.
Was ist das Hara?
Das ist ganz schwierig. Wir im Westen sind vor allem rationell geprägt. Also wenn wir irgendeine Entscheidung machen, wird es zuerst mal gerattert im Hirn hin und zurück. Und dann irgendwann entscheidet man sich dann, ob es jetzt gut ist oder nicht. Und speziell im Zen-Buddhismus oder auch in der Kampfkunst lernt man Hara, das heisst der Unterbauch. Also man konzentriert sich, man lässt los im Kopf, man lässt sein, da verspannt sie in der Schulter, seine Ego-Haltung lässt man eigentlich los und geht in den Unterbauch. Es braucht viel Training. Machen die das eigentlich auch im Schütten?
Ja, wir probieren, also wir können es sicher nicht da, aber es ist ja jetzt ziemlich in und ziemlich cool, mentales Training zu machen in verschiedenen Sportarten. Mittlerweile hat es auch der Fußball entdeckt. Da geht es natürlich auch darum, eben, sich zu fokussieren, konzentrieren auf die Aufgaben. Und für uns ist auch wichtig, so in den ersten, sage ich jetzt, Lektionen, so Atmung. Also Bauchatmung.
Ganz genau.
Ja, genau. Also nicht ganz fremd, aber ich bin trotzdem in den Schultern immer grausam verspannt und man kann nicht davon richtig
hocken, auch nicht gerade. Das ist auch der Grund für ganz, ganz viele Krankheiten, vor allem auch Nervenkrankheiten. Ja. Und darum ist es so wichtig, dass man das, aber es ist nicht etwas, wo es längt nicht an, sitzen eine Stunde das Trainieren pro Tag. Das muss ein Weg sein. Das heisst, vom Aufwachen bis zum Einschlafen übt man das. Immer wieder, wenn man merkt, oh, ich mache das beim Tramfahren. Wenn einer kommt und sagt, was ist du blöder Wichser, hau ab. Dann statt dass ich, gehe ich runter in den Unterbauch und probiere es zu absorbieren. Geht nicht immer natürlich. Also auch schon gewaffnet.
Wie viel pro Tag tut ihr meditieren? Oder wie viel pro Monat?
Nein, pro Tag eine Stunde.
Und das machen wir wann? Am Morgen früh?
Ich mache es, wenn ich es kann. Wenn ich früh den Tag gehe, das natürlich nicht am Morgen früh. Ja.
Wann tut ihr denn?
Einfach, wenn ich jetzt früher anfangen muss, dann mache ich es zu oben. Und wenn ich Sportdienst habe, dann mache ich es am Morgen. Einfach vor alles anfangen.
Da hätte ich einmal gerade gesehen, Frau Beatrice, was eben da, der tut die Emotion absorbieren im Hara. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, was das ist. Aber auf dem Fußballplatz gibt es extrem viel Emotion. Ja. Da kämpft man, da gibt es Wut, da gibt es, was auch immer, tut man das so absorbieren im Hara?
Ja. Manchmal wäre es gut, man könnte. Also, dass man eben nicht auf Provokationen oder auf Situationen allzu stark reagiert. Und eben noch sich fokussieren kann auf das Wesentliche. Das wäre sehr gut, wenn man es könnte. Nur, ich glaube, im Spiel, also wenn das Spiel dann läuft, ist es sehr schwierig. Da hat man ja die Ruhe eigentlich nie. Aber ich glaube, als Trainerin, also probiere ich es. Also gut, ich bin ja eher die Ruhige, also relativ ruhige Typ. Und braucht ziemlich viel, dass ich mich sehr stark aufregen kann, dass es mich nervt. Und, ja. Aber es ist nicht unbedingt, es ist sicher nicht so, dass ich jetzt einfach bewusst durchnahe. Das ist einfach mein Typ. Also es ist nicht so, dass ich das bewusst mache und bewusst runterfahre und bewusst, sondern das bewusste Atmen, das passiert eher auch so. Aber am Morgen aufstehen, wohl rausgehen vor das Haus und so bewusst mal ein paar Mal durchschnaufen, so, dann finde ich eigentlich schön, schönen Tag, gut, voll gut an, aber das ist Zufall, das ist nicht irgendwie geschult oder
ja,
das ist nicht irgendwie...
Ja, weißt, das ist ja auch nicht so, du kannst es... Das, was ich jetzt erzählt habe, das übt man am Anfang so bewusst. Aber wirken tut es ja eigentlich erst, wenn es im Unterbewussten verankert ist, wenn es dann eben automatisch kommt. Mhm. Wenn dann der Schiedsrichter die rote Karte zeigt, genau, dann sagst du, tschüss, mein.
Das sind diese Situationen, wo dann wahrscheinlich... Es ist sicher gut, wenn man sich im Griff hat. Das ist sicher gut, das haben ja nicht alle Spieler, nicht alle Spielerinnen. Aber das wäre das Ziel, dass man das
Der hat nicht aktiviert. Als Spielerin immer im Griff gehabt. Seid ihr nie auf eine Schiri los und hat ihn geschüttelt?
Nein. So, ja, ich habe 13 Jahre lang geschüttet und ich habe keine Karte gehabt. Und ich bin in der Verteidigung sehr mehrheitlich. Ja, das...
Was, nie eine Karte?
Ja.
Das ist super.
Ja.
Euer liebstes Spielzeug, hat er mir erzählt, war immer schon bauen. Ihr seid immer schauen, als kleines Mädchen.
Ja, das ist auch ein relativ einfaches Spielzeug. Man kann sehr viel machen. Das bewegt sich immer und es bewegt sich manchmal sehr unberechenbar. Und, ich habe es einfach spannend gefunden. Ob kleiner Ball, grösserer Ball.
Aber wisst ihr, dass ihr als Mädchen sie schütten? Sind die anderen Modi so?
Nein. Also das ist einfach wirklich, sage ich jetzt, Leidenschaft. Und das ist nicht gesteuert, glaube ich. Das ist einfach so. Also ich habe auch ein Baby gehabt, aber ich habe mit dem nicht so gerne gespielt. Ich war lieber draußen gewesen, bin lieber am Ball noch gesäckelt.
Bist du mit den Buben geschuten?
Ja.
Ah, eben.
Also andere Mädchen jetzt nicht gehabt?
Ja, die wollten einfach nicht schuten. Also es war so, dass ich bin in einem kleinen Dörfli aufgewachsen. Dort ist jeder oben geschutet worden. Also das Dörfli so klein, 300 Einwohner, ein paar Jugendliche, ein paar Kinder. Und am Oben ist einfach geschutet worden vom Schulhausplatz. Und in der Zähnepause, auch die Zähnepause ist eine halbe Stunde gegangen. Und dann hat es sich eben gelohnt. Und in der Pause hatten es auch zwei, drei andere Mädchen, die haben mich geschuttet. Aber am Oben war ich eigentlich immer die Einzige. Und das ist gut gegangen. Das war für niemanden ein Problem. Also ich habe das jahrelang gemacht und es hat mir nie einer gesagt, ich darf nicht mitmachen.
Hätte er dann durchsetzen gegen Gielen? Seid ihr gleich stark, gleich schnell gewesen?
Ja, ich bin nicht so ganz, ganz schnell. Aber... Ja, wenn wir nicht durchsetzen konnten, hätte ich alle nicht mitspielen dürfen. Also irgendwo habe ich mich schon behaupten, weil sonst wäre das nicht gegangen. Also wenn da eine auf dem Platz steht, wo jedes Mal, wenn man sie anspielt, ist der Ball weg. Also das wäre, glaube ich, nicht lustig gewesen. Ja, offenbar konnte ich mitheben. Ja.
Und was haben denn da eure Freundinnen gesagt?
Ja, nichts. Also das hat einfach zu mir gehört. Die haben mich nicht anders gekannt. Und das war Teil von mir, von... Das war so akzeptiert. Und viele Freundinnen hatte, die sich auch gerne bewegt haben. Also, ja, auch gerne ein bisschen rumgesäckelt sein oder auf dem Velo rum. Also, wir waren sehr viel draussen, insgesamt, alle Kinder vom Dorf. Aber das hat, glaube ich, niemand gestört. Nein, es hat einfach zu mir gehört.
Mit 15 habt ihr nachher beschlossen, ihr wettet in einen Club. Ihr seid hier in einen Club gegangen. Was haben da eure Eltern gesagt? Jetzt geht unsere Tochter regelmässig schuten.
Ja, das haben sie nicht. Also, ich glaube, sie haben nicht so viel erzählt. so in ihrem Umfeld, dass ich das mache. Weil es ist schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen komisch gewesen. Aber sie haben zuerst auch noch, also ich bin mit 14, dann ist so Jugend und Sport ist aufgekommen. Dann bin ich mit 14 in ein Lager, also Lager, einfach so in Training eine Woche lang. Das hat geheissen Fußball für Anfänger. Dann bin ich dort gegangen und der Trainer dort hat dann gesagt, ja, aber willst du nicht in einen Club? Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt ja keinen bei uns oben. Das ist alles Zeit weg. Ja, aber zu Basel gibt es. Und ich weiss, ich kenne den Trainer. Und soll ich mal Kontakt aufnehmen? Das hat er dann auch gemacht. Und der Trainer vom Verein hat meinen Eltern angerufen und sie haben gesagt, ja, jetzt kommt der Winter. Nein, von Rümlingen auf Basel an, in die Stadt. Nein, wollen wir nicht. Läutet im Frühling noch mal an. Und das hat dann der Trainer auch gemacht. Und von dann an bin ich dann im Verein gewesen.
Und sie haben das einfach genommen, weil sie müssen, die Eltern.
Ja, ich glaube schon, dass sie einfach... sie haben ja wollen, dass man wohl ist. Und dann haben sie das
aber
üblich akzeptiert.
Aber üblich war das nicht damals noch?
Nein, das ist... Also ich, wirklich aus dem oberen Baselgebiet bin ich die Einzige gewesen. Es hat, alle anderen sind eigentlich aus der Stadt gekommen. Oder Stadtnähe. Und ich bin dort, ja... die Einzige gsi, wo so vom Land den Weg gemacht hat. Ich glaube, meine Eltern sind auch noch froh, ich bin sehr gerne Ski gefahren. Auch noch. Also, das war auch so eine grosse Leidenschaft. Und auch nicht so schlecht Ski gefahren. Und irgendwann bin ich dann so ein bisschen in das Alter hineingekommen, Verein.
In einen Skiclub?
Und Skiclub. Und das ist einfach grausam teuer und Schuttern ist... ja, kostet eigentlich praktisch nichts. Und dann ist es, glaube schon noch recht, dass ich bin schuttern und nicht Skifahren.
Die Einmann, wo der Bub war, hat es da auch Mädchen gehabt, die geschuttet
haben? Ja, aber eben, wie sie gesagt hat, die nicht gesehen sind, dann haben wir einmal auf ein Goal geschuttet und die können ins Goal.
Ah, die hat mir ins Goal hineingestellt. Hat die selber auch geschuttet in dem Fall?
Ja, ich habe gerne geschuttet. Fußball, ja, das ist einfach etwas Tolles. Das macht, glaube ich, jeder Bub gerne.
Was habt ihr von diesen Mädchen gedacht, die mitgespielt haben?
Ja, wenn man sie brauchen konnte, war es tipptopp. Ja, das ist so. Das ist rein praktisch. Also als Bub da interessiert sie nicht, ist das ein Mädchen oder ein Bub. Wenn sie dir einen Pass geben kann oder wenn du sie anspielst und sie kickt das Ding ins Goal, dann ist gut. Und wenn sie das nicht kann, eben, ist sie ins Goal.
Zu euch geschossen, bis sie nicht mehr da ist.
Genau, dann sind sie gleich nicht
mehr. Hat jemand zu eurer Bubenzeit, ihr seid also vom Bernbiet ins Baselland gezögelt, habt dort die Schule angefangen, seid aber etwa als Neunjähriger in ein Heim, damals hat man noch gesagt, in ein Heim für Schwererziehbare geschickt worden. Wie ist denn das gekommen?
Ja, schwierige Jugend gewesen. Also es ist so, ich habe immer sehr viel Energie gehabt, eine Wildsau gewesen und meine Mutter hatte dann Krebs gehabt. Die war im Spital. Man hat nicht mehr gerechnet, dass sie überlebt. Dann. Sie hat es aber dann gleich überlebt. Und irgendwie so sind die Gründe gewesen. Die sind im Schlag mit mir und haben mich dann in ein Heim für Schwererziehbare da. Wieso das also für Schwererziehbare? Das ist mir heute noch ein Rätsel. Auf jeden Fall, das war ein bisschen eine Scheisszeit gewesen. Ich muss jetzt zwar rückwirkend sagen, es ist eben nicht immer alles schlecht, weil Ich habe das Gefühl, wenn ich die schwere Zeit in der Jugend nicht gehabt hätte, dann könnte ich es heute nicht schätzen, was ich heute habe. Also eben zum Beispiel so eine tolle Frau. Man würde es gar nicht so schätzen.
Die Zeit in diesem Heim, ich will gleich nochmal darauf zurückkommen. Was ist noch da als Erinnerung geblieben?
Es ist natürlich jetzt lang her. Ewig lang her. Und es sind immer noch ein paar so kleine, widerliche Sachen im Hinterkopf geblieben. Wie als Beispiel bin ich zur Nacht, wir haben in riesen Schlafräumen geschlafen, wo es stockdunkel ist. Also du hast die Hand vor Augen nicht gesehen. Und hast nicht dürfen aufs WC, wenn du gleich hast müssen und bist verwutscht worden, hast du die ganze Nacht müssen Stegen schruppen oder irgend so etwas. Auf jeden Fall bin ich mal aufgewacht, weil mir alles weh da hat. Und dann, als ich dann zu mir kam und gesehen habe, was geht, ist die Leiterin über mir und hat mit einem Stecken auf mich eingeschlagen. Und dann später habe ich dann gehört, ja, es hat irgendeinen Lärm gegeben. ich habe nicht gewusst, was für ein Lärm das soll gewesen sein. Und eben, das sind die Sachen, die mir in Erinnerung sind, die ich scheisse finde. Aber wir haben das natürlich dann auch umgegeben. Ich mag mich erinnern, einmal hat es, das war auf einer Anhöhe gewesen, dort hat es einen Swimmingpool gehabt draussen. Also ja, so ein Dreckloch. Und dann hat es einmal zur Nacht im Sommer hat's gewittert, wie verrückt und überall reinblitzt und so. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gumpen alle ins Swimmingpool. Dann wollen wir mal schauen, was sie denn machen. Und dann sind sie natürlich dann gumpt, oder? Weil, ja, so 20, 25 tote Kinder, wenn der Blitz einschlägt. Das wäre auch etwas gewesen. Aber eben, es ist keine schöne Zeit gewesen, das.
Ihr seid dann zurückgekommen, wieder in die Schule gegangen und wir haben dort offensichtlich erlebt, dass man euch geprügelt hat und es war schwierig.
Das ist anders, ich bin zu früh geboren, 7,5 Monate und bin für mein Alter eigentlich immer zu klein gewesen. So eine kleine, man denkt es heute nicht mehr, so eine kleine Dünne. Und ich habe immer auf eine Ranze gekriegt und immer brüllend heimgekommen. Und dann, mein Vater, der ist ein guter Boxer gewesen, der hat Boxen gehabt und dem ist das plötzlich zu viel geworden. Dann hat er mich da genommen und in den Boxclub Basel gebracht und gesagt, so, mach da mal einen Mann aus dem. Und mir ist das viel zu brutal gewesen, das Zeug dort. Aber nach ein, zwei Jahren habe ich wirklich nicht mehr Schläge gekriegt, das habe ich wehren. Und eigentlich ist das eine gute Sache gewesen, weil durch das bin ich dann auf Kampfkünste gekommen, also auf die asiatischen Kampfkünste.
Also der hat nicht boxen, sondern hat nachher...
Ich habe mehr dahinter gesucht, dass ich nur Nasen verklopfe. Obwohl, eigentlich bin ich talentiert gewesen. Ich bin sogar der Bela Horvath, das ist ein berühmter Boxer gewesen, der Trainer war in Basel. Der hat mich für die Olympiade trainieren, weil er gefunden hat, das Potenzial ist da. Aber ich habe gesagt, nein, ich suche mehr, ich suche etwas dahinter. Und bin dann auf eben die asiatischen Kampfkünste gekommen und durch das dann eben auf Zen.
Und auf den Zen-Buddhismus. Hat nachher der Zen-Buddhismus eine Ausbildung gemacht bei einem Zen-Meister?
Bei einem Zen-Mönch, genau. Das ist, der hat dort in Allschwil gewohnt. Der lebt in der Zwischenzeit nicht mehr. Dort habe ich dann einfach mal angerufen, weil ich habe dann irgendwann mal gelesen, wenn man so nur für sich meditiert, das sei dann auch wieder eine andere Form von Egoismus. Ich dachte, okay, komm, geh schon mal, schliessest dich einmal nehmen an, schaust, wie das ist. Und dann ist das dort gewesen, eigentlich wie ein Tempelbetrieb, aber integriert in den Alltag. Also wir sind am Morgen früh aufgestanden, die 5 Uhr aufgestanden, sind dort an, haben meditiert, dann sind wir arbeiten, also unsere tägliche Arbeit, den Job, den wir hatten, und so oben sind wir wieder an und haben meditiert. Und am Wochenende ist einfach so Landarbeit und einfach das, was man so kennt vom Zen. Und was toll war, das ist 14 Jahre gegangen, die Ausbildung. Und was toll da war, ich habe dort auch kochen gelernt, ich habe nähen gelernt, ich kann stricken. All das Zeug, das kriegst du zwar kein Diplom, aber kannst es einfach. Ja.
Die hören jetzt persönlich auf DRS1. Ihr habt den Edi Eymann gehört. Er ist Zen-Mönch, lebt auch als Zen-Mönch, aber in einem ganz normalen Alltag, wo er auch seinen Beruf hat, seine Frau. Er ist Tremli-Chauffeur in Basel. Und bei mir auch Beatrice von Siebenthal. Sie ist Nazi-Trainerin von der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Ihr habt ja nachher als Mädchen auch bei diesem Club können und seid auch Profifußballerin geworden.
Nein, also Profifußballerin hat es dann noch gar nicht gegeben. Ich habe einfach geschootet, wie die Jungs in der dritten Liga, also nicht mehr trainiert als die, obwohl in der höchsten Liga gespielt habe. Aber das hat es nicht gegeben. Also Profi, nein. Gibt es auch jetzt noch nicht häufig oder verbreitet. Gibt ein paar Profispielerinnen im Ausland, aber in der Schweiz gibt es das nach wie vor nicht.
Was es aber gibt, ist ein Ausbildungszentrum in Huttwil. Seit 2004 gibt es das dort, wo etwa 10 bis 15 Mädchen zwischen 7. und 9. Klässlerinnen sich können, also ausbilden, einfach Training machen und in die Schule gehen. Also die leben zu Huttwil, trainieren dort, gehen dort in die Schule. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das sind eben, so wie du es gesagt hast. Sie leben dort, trainieren dort, gehen dort in die Schule. Sie machen die letzten 2, in Ausnahmefällen die letzten 3 obligatorischen Schuljahre und haben einfach 6 Mal Training bei uns. Sie kommen am Sonntag am Abend auf Huttwil, sind dort bei Gastfamilie unterbracht, bleiben bis am Freitagmittag und gehen nachher wieder heim, also in der Regel gerade direkt ins Training von ihrem Verein und spielen nachher am Samstag oder am Sonntag mit ihrem Team, mit ihrem Stammclub und dann am Sonntag zu oben fahren sie wieder an auf Huttwil. Ja, das ist ein sehr grosses und ein wichtiges Projekt, Förderung von diesen jungen Talenten. Wir suchen sie aus der ganzen Schweiz zusammen. Das ist eine spannende Sache. Das läuft jetzt gerade, das Selektionierungsverfahren für den nächsten Sommer.
Und, wie machen Sie das? Wie gehen Sie die Mädchen suchen?
Ja, zwischen Sommer und Herbst gehen wir auf Plätze, dort sind Turnier oder Spiel. Die schauen wir dort, beobachten die Spiel oder die Turnier. Und schreiben uns Namen auf und kommen nachher so Ende November zusammen, also all die Trainer, Trainerinnen, die unterwegs waren. Und vergleichen mal die Namen und nachher laden wir die Spielerinnen ein, wo wir das Gefühl haben, oh, die sind Talent, die wären interessant für weiter zu fördern, die laden wir dann ein. Und die werden nachher in 3 bis 4 Tage im Abstand von jeweils einem Monat werden die nachher ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Wir machen Training mit ihnen, wir machen Interviews mit ihnen, wir behalten sie auch einst über die Nacht, um sie noch ein bisschen zu sehen, wie sie ausserhalb vom Fußballplatz so. Damit wir sicher sind, ich meine, die sind 13, 14, wenn wir sie auswählen, damit wir auch sicher sind, dass wenn sie von daheim fort sind, in einem so einem Förderprogramm, wo sehr eng ist. Also, sie gehen in die Schule und sie gehen auf den Trainingsplatz, sie machen Hausaufgaben und sie gehen nachher heim, ausruhen und fertig. Also, sie haben nicht Zeit für einen Haufen anderes. Und da müssen wir sicher sein, dass die auch bereit sind dafür, das zu machen. Sie und ihre Eltern.
Also der hat befunden, dass Modi das gut schütten kann. Wir wollen die, rufen den Eltern an und fragen. Was sagen denn die? Also, das ist ja noch ein grosser Entscheid. Also, man gibt das Kind mit 13 für 3 Jahre weg und das ist nicht mehr daheim. Also, das ist ein grosser Entscheid.
Ja, wir schauen, dass wir von Anfang an sehr gut informieren können und sagen, dass von Anfang an eben, was auf sie würde zukommen. Viele sagen dann, also viele. Einige sagen dann, nein, ich möchte nicht von daheim fort. Oder die Mami sagt, ich möchte mein Kind nicht von daheim fortgeben. Dann ist es halt so. Dann machen die einen anderen Weg. Aber wir probieren einfach so gut wie möglich zu informieren. Wir auch in der Regel immer die beiziehen, die gerade aktuell dort sind und aus eigener Erfahrung können erzählen, wie es so ist, wenn man von daheim fort ist und nur Schule und Training hat und nichts anderes.
Und was kostet das? Ist das teuer für die Eltern?
Ja, das ist teuer, aber nicht für die Eltern. Also die Eltern zahlen 3'000 Franken im Jahr für alles. All-Inclusive-Programm, sage ich den Namen. Weil das ist die Verpflegung drin, es ist Trainingsmaterial, es ist Training, es ist alles drin, Schule, alles ist drin.
Und der Verband, Rest
der Schweizer Fußballverband zahlt das.
Das ist einfach Juniorinnenförderung.
Genau. Ja. Und das Gleiche gibt es für die Jungs auch.
Das ist super, finde ich super.
Und ich finde es auch super, gibt es eben seit 2004 für die Mädchen auch. Ich finde, das ist ein Riesenschritt. Und es war auch ein Riesenentscheid, glaube ich, für einen Fußballverband zu sagen, so, wir nehmen auch die Mädchen und wir fördern sie genauso, fördern, wie wir die Buben auch fördern.
Zu einem Vorurteil. Man sagt jetzt so ein bisschen, oder mindestens in unserer Generation hat man gesagt, ja, die Mädchen, die da schütten, das sind so ein bisschen die Burschikosen, die ein bisschen weniger hübschen. So diese Vorurteile hat man kolportiert. Wie sehen die Fußballerinnen heute aus?
Wenn ihr sie auf der Strasse würdet sehen, dann könntet ihr keine einzige nennen und sagen, das ist eine Fußballerin. Also die unterscheiden sich nicht von den jungen Frauen, die keinen Sport machen oder etwas anderes machen. Also vielleicht, sie sehen sportlich, sie sind sicher sportlich, wenn sie durchtrainiert sind, ja. Aber sonst unterscheiden sich die nicht.
Also nicht so Gerd Müller-Obschenkel.
Nein, das sind ganz hübsche, junge Frauen, die sich auch gerne eben ja, zu Weg machen, also
die
Rutsch
gehen
machen.
Ausgang am Wochenende.
Wenn sie Zeit haben, gehen sie, haben sie nicht so viel Zeit.
Ja, sie haben einen Match am Wochenende.
Genau. Und dann kannst du, wenn du am Sonntag spielst, kannst du nicht am Samstag in Ausgang, weil sonst bist du am Sonntag nicht parat. Also, Zeit für Ausgang ist wirklich nicht viel, aber wenn sie mal Gelegenheit haben, eben vorzugehen, oder wenn sie da jetzt im Publikum würden hocken, dann würde alle niemand sagen, und auf die Idee kommen, das ist eine Fußballerin.
Jetzt hat der Sepp Blatter einen ziemlich fragwürdigen Ausspruch gebracht, dass man eben den Frauenfußball vielleicht aufwerten könnte, indem die Frauen ein bisschen sexiere Dress an hat, ein bisschen kürzere Hosen. Der Herr Einmann,
wärst du auch gut?
Ja, das ist wieder so eine Männersache, oder?
Fändet ihr das gut?
Ja, ich fände es toll.
Ja?
Sicher?
Ja, finde ich toll.
Ja, aber sie sehen auch gut aus, ohne dass sie noch knackige Shorts anhaben und nur Top. Die sehen auch sonst gut aus.
Ja, was hat
und es geht ja auch nicht darum, dass sie, in erster Linie geht es ja darum, dass sie einfach shooten können und dass sie dort die Kleidung anhaben, die praktisch ist.
Ja, was hat er gemeint? Bikini-Fußball?
Nein, so Beachvolleyball-mässig.
Ah, so. Bauchfrei?
Ja, ich denke, ja.
Oh, und warum nicht? Frau Fassibetal, warum nicht?
Ist nicht praktisch.
Mhm. Es ist schön, aber es hat natürlich dann nicht viel mit Fußball zu tun.
Genau.
Jetzt wird ja mit anderen Sportlerinnen relativ viel Werbung gemacht. Also Lindsay Vonn, die nachher auch noch modelt, ist das bei den Fußballerinnen denkbar?
Ja, das ist denkbar. Für Einzelne ist das ganz, das ist sicher denkbar. Eben. Halt je nachdem, eben, wie sie aussieht. Aber das ist denkbar. Und ich glaube auch, dass wir jetzt auf diesen Sommer, wo die Weltmeisterschaft in Deutschland stattfindet, so nach, da wird man schon das eine oder andere Bild sehen, auch von neben dem Fußballplatz. Und es gibt auch einzelne Spielerinnen, wo man in anderem Zusammenhang schon sieht und die Werbeträgerin sind für irgendein Produkt.
Jetzt dringen ja die Frauen in eine explizite Männerdomäne ein, mit dem selber auch Fußball spielen. In der Schweiz ist das noch sehr ungewohnt. In den USA beispielsweise ist das schon wesentlich gewöhnlicher. Mhm. Warum denn das?
Ja, in den USA ist Fußball halt nicht besetzt von den Männern. Also die spielen Rugby, American Football oder Eishockey.
Right. Huh? Absolutely aber? Right, yes. Playing Football, yeah. American Football. Yeah. Absolutely rubbish.
Ja. Ja, das sind ihre Sportarten. Und so ist der Fußball, also der Soccer, ist, wie sie sagen, das ist frei gewesen für die Frauen. Und sie sind dort wie in eine Nische gesprungen. Und in Europa ist es eben nicht frei gewesen für die Frauen. Also es ist, das, was ich schon gesagt habe, eine lange Tradition, Fußball und sehr männlich prägt von Anfang an. Und es ist ja auch lange verboten gewesen. Für die Frauen in ganz Europa.
Die erste Frauennationalmannschaft hat es 1972 gegeben. Also quasi 40 Jahre Frauenstimmrecht, 40 Jahre Frauenfußball, ist es eine Form von Emanzipation?
Also, der Frauenfußball in der Schweiz gibt es ein Jahr länger als Frauenstimmrecht. Sogar. ja, das ist manchmal, also, wenn man sich das so vorstellt, ist ja das nur erstaunlich. Finde ich.
Was ist erstaunlich?
Ja, dass das erstens, dass Frauenstimmrecht noch nicht länger gibt, aber dass es den Fußball für die Frauen schon gleich lang gibt. So. Also in der Wahrnehmung von der Bevölkerung ist das wahrscheinlich nicht so.
Also es hat
so langsam kommt jetzt, man weiss, die Mädchen schuten auch, die Frauen schuten auch. Aber Frauenstimmrecht, seit es gibt, weiss man es. So, also in der Wahrnehmung ist es sicher anders. Emanzipation, es ist einfach eine Entwicklung, wo mit, oder die Frauen, die schauten, sind mit dieser Entwicklungsphase, mit dieser Zeit halt auch gekommen. Ich glaube nicht, es ist überhaupt nicht ein Ausdruck von «Wir wollen uns emanzipieren». Und das ist überhaupt, ich glaube, bei keiner Frau, die schaut, auch dann zumal nicht. Sondern die wollten einfach das machen, was ihnen gefällt. Schutten, fertig, Schluss.
Aber ihr, gerade ihr seid sehr emanzipiert. Ihr lebt nämlich ein interessantes Modell mit eurem Mann. Ihr habt Rollentausch, traditionellen Rollentausch. Er ist 100% daheim und ihr seid 100% am Arbeiten.
Ja, aber für die Emanzipation braucht es immer zwei. Also, mein Mann ist emanzipiert. Genauso wie ich. Ja, also, das ginge nicht, wenn er nicht bereit wäre dafür, könnte man das nicht leben. Mhm. Ja.
Eddie, einmal ein Themenwechsel. Ihr habt vorhin very British reagiert. Für euch hat Englisch ganz spezielle Rolle, ganz grossen Stellenwert. Was ist da los mit dem Englisch?
Ich kann es nicht wirklich sagen, was herkommt. Es muss karmisch sein. Also, unter Karma versteht man auch, dass man irgendwann in einem anderen Leben schon mit dem zu tun hatte oder Kontakt hatte oder man hat es schon. Also ich bin überzeugt, ich war ein Brit gewesen.
Also in einem früheren Leben seid ihr ein Brit, yeah. Brit gewesen?
Yes, I think so. Es ist so, also als Beispiel, ich hatte nicht eine Stunde Englisch in der Schule und habe aber vor zwei Jahren das Proficiency gemacht, also das Diplom. Und das muss irgendwann einfach schon da sein, sonst geht das nicht. Das ist, also ich mag mich erinnern, als ich angemeldet habe an dieser Schule, für die Prüfung zu machen, dann haben sie auch gefragt, ja, was haben sie für Schule gemacht? Und ich habe gesagt, ja, noch keine. Wie bitte? Nein, ich habe keine gemacht, ich habe es selber gelernt. So, also ich habe angefangen mit Telekolleg, so, I am John, ja. I am happy. Ja. Und so.
Und dann, please so repeat.
Und dann bin ich einmal ins Kino und bin so angesessen am Stuhl, dass man vorne Zitzlernen den Subtitle verdeckt hat, zum schauen, verstehe ich wirklich, was sie reden und so. Ja, und es ist eine grosse Liebe von mir.
Das wäre ja ein Beruf, den ihr könntet machen. Ihr könntet ja quasi Englisch unterrichten.
Thank you, darling, I love you from Menschen.
Oh, yes. Habe ich jetzt heute Schwarz getroffen, oder was?
Ja, ich würde es wahnsinnig gerne anwenden, mein Englisch. Es ist so, bei der BVB es ist schlechte Karte. Ich habe auch nachgefragt, aber wo willst du es brauchen? Ja, ein bisschen an der Messe, wenn jemand vorne etwas kommt, fragen. If there is someone out there, I can use me, please call.
Und ihr habt ja wirklich noch den British Accent, das ist ja extrem. Ist das wirklich, ist das normal?
Es ist normal. Also, ich habe mich noch nie wirklich für normal eingestuft. Ich mache es einfach wahnsinnig gern. Wenn man etwas mit Liebe macht, dann kommt es auch gut. Dann kann man es meistens auch gut. Ich denke, es liegt an dem. Übrigens, was ich noch zum Zen haben sagen wollte, wenn irgendjemand von euch möchte, kann meditieren bei uns. www.zendoshobasel.ch.
Okay, seid ihr ein Zen-Meister?
Nein, ich bin ein Zen-Mönch.
Ohne den Zen-Lehrer?
Ich möchte einfach kein Lehrer sein. Jetzt bin ich natürlich auch schon ein alter Mönch, oder? Und wenn ich im Dojo bin und es wird etwas gefragt oder man muss einen Vortrag halten, dann muss ich es natürlich machen. Aber ich finde, nicht jeder muss ein Meister sein, nicht jeder muss ein Lehrer sein. Man kann mehr geben, indem man eben, wie soll ich sagen, wenn man die Sonne scheinen lässt. Unbewusst, natürlich, automatisch. Es gibt vielen Leuten viel mehr eigentlich.
Also kein Zen-Meister?
Nein.
Aber einen Fußballmeister haben wir hier. Frau von Siebenthal, eine Frage habe ich einfach noch. Ihr kommt so relativ bescheiden daher, so ein bisschen zurückhaltend. Ihr sagt auch selber, ihr seid eher jemand Ruhiges. Ihr seid aber eigentlich in der höchsten Liga von einem Leistungssport. Welche Eigenschaften machen denn euch dort erfolgreich? Sie denkt.
Ja, es ist einfach, in erster Linie ist es sicher einfach die Leidenschaft, die Liebe zu dem, was man macht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das, was man macht, halt wirklich gerne macht. Und das ist etwas, wo ich nicht rationell kann begründen. So ist es wegen dem oder jenem ist es eben die Leidenschaft da.
Es ist einfach,
Es kommt einfach von innen raus. Und es ist mir ganz, ganz wichtig. Weil es mir so wichtig ist, kann ich auch viel dafür geben.
Das ist auch echt und authentisch, ja. Durch das, genau.
Aber es ist eine Welt, die hart ist. Also, ich meine, die Fußballer, die Fußballerinnen, das ist eine taffe Welt. Die müssen noch durchsetzen. Woher nehmen die denn den Power für das?
Ja. Auch schwierig. Also, es ist sicher tough. Also, sich eben so wie ich jetzt den Weg gemacht habe. Praktisch alle Trainerkurse bin ich immer eine Frau gewesen, unter einem Haufen männlichen Kollegen. Da muss man sich viel anhören. Die einen finden es absolut cool und die anderen finden es jetzt völlig daneben. Und finden es eigentlich nicht nötig, dass die müssen da, also jetzt auch noch die Frauen in Fußball reinkommen. Das haben sie mir manchmal auch zu verstehen. Und dort muss man halt einfach wirklich tough sein und das nicht zu nahe an sich herankommen. Also das nicht zu fest anhören, was kritisiert wird. Manchmal hilft das. Was man nicht weiß, macht nach einem nicht heiß, oder? Aber wichtig ist halt, dass man gut verankert ist, glaube ich schon. Also, es hilft
das
Umfeld.
Heisst, aber du könntest Umfeld. Auch eine Männermannschaft trainieren.
Ja.
Na, super.
Ja.
Könnte ich? Gibt es das, Frauen, die Männer trainieren?
Ja, das gibt es vereinzelt, weiss ich, dass ja, Buben sicher, also Junioren, da gibt es einige Frauen, die Junioren trainieren. Es gibt auch einzelne, die aktive Unterliga-Teams trainieren. Es gibt, oder hat auch schon gegeben, dass beispielsweise die aktuelle Trainerin von Kanada, das ist eine Italienerin, die hat eine dritte Serie 3 Team hatte. Ja, das geht. Es geht, es gibt es, vereinzelt. Also für mich ist es nicht. Für mich ist es nicht. Mal spannend wäre es wahrscheinlich schon, aber es ist nicht erstrebenswert.
Ich glaube, das ist gut. Ich habe zum Beispiel auch meine direkte Vorgesetzte, die ist eine Chefin. Ich finde, die macht ihren Job super.
Ja, also das heisst nicht, dass das nicht. Das geht sicher super. Also wenn man. Ich finde, Trainer, Trainerin, das spielt überhaupt nicht eine Rolle, ob Trainerin für die Mädchen, Trainer für die Mädchen oder für die Buben oder für die Männer oder für die Frauen. Ich finde, man soll dort tätig sein, wo man das Gefühl hat, man kann am meisten bringen und am meisten bewirken und man ist akzeptiert, das ist auch wichtig. Aber für mich ist es nicht erstrebenswert, eine Männermannschaft zu trainieren. Ich finde, es hat ganz viel noch viel zu tun für die Mädchen und Frauen. Und dort möchte ich helfen, weiterzuentwickeln.
Müsst ihr manchmal laut reden auf dem Platz? Bägen?
Ja, das muss ich manchmal. Ja, ich habe eine gute Stimme. Okay. Also für eine Frau habe ich noch eine ziemlich kräftige Stimme, wenn es muss sein. Ja.
Was schon. Würdet ihr an einem Mädchen, das gut shootet, raten, was soll es machen?
Ja.
Telefonnummer?
Unbedingt auf Karte Fußball setzen, weil jetzt ist die Zeit da, dass auch die Mädchen auf die Karte setzen können. Nicht die andere, also die andere Ausbildung, schulische Ausbildung, nicht vernachlässigen, also so das typische Schweizer Modell, noch ein bisschen Sicherheit haben, das ist sicher gut, aber unbedingt die Stärke fördern, die man hat, unbedingt dort investieren, weil eben Schutten selber als Aktive kann man nicht so lange. Und das muss man, die Zeit muss man nutzen. Und
wie lange kann man?
Ja. Ja.
So. Beckham.
So, bis zwischen 30 und 35. Kommt ein bisschen darauf an, wie man zu Wege ist und wie fit und wie wenig Verletzungen und so. Aber jetzt ist die Zeit optimal für die Mädchen, finde ich. Weil es läuft so viel im Frauenfußball. Jetzt können sie Vollgas geben und sich dort auch ein bisschen erfüllen.
Edi Eymann, wie lange kann man meditieren?
Jetzt meinst du am Stück?
Nein, vom Alter her mehr. Wie lange kann man denn die Füße da so im Schneidersitz und dann noch zwischen aufgeklettet? Da?
Das ist ja, jetzt ohne Witz, es ist natürlich ein Weg. Es hat mit dem Leben zu tun. Das ist etwas, das geht das ganze Leben. Es ist kein Hobby. Das muss man einfach wissen, wenn man sich für das entscheidet, herauszufinden, was ist der tiefe Sinn vom Leben, was ist Gott, was ist Spiritualität, das füllt das ganze Leben auf. Das ist ein Weg. Das ist nicht ein Hobby. Das muss man wissen, wenn man sich dafür entscheidet.
Das ist gut, das wissen wir jetzt. Und das macht auch gerade der Schluss von der Sendung. Edi Einmann, merci vielmals, dass ihr seid gekommen. Beatrice von Siebenthal, ebenfalls herzlichen Dank. Und schönen Sonntag noch.
Persönlich. Präsentiert von der Bank Coop. Ihrer Partnerin für Finanzgeschäfte. bankcoop.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.